Hallo und herzlich willkommen zum Cyber Awareness Podcast, Episode Nummer 17, oder? Nermin? 17?
17 müsste stimmen, ja.
Super. Moin, lieber Nermin.
Servus, liebe Eva.
Na, wie geht's dir?
Ja, das Jahr schreitet voran, oder?
Ja, wir sind vor Weihnachten, ne? Ist verrückt. 20. Dezember, wo wir aufnehmen.
Und schon 16 Folgen im Kasten.
Ja.
Fühlt sich an wie eine Folge. Ja. Bisschen größere vielleicht. Aber schön, dich zu hören. Ich habe gehört, dass du einen Kurzurlaub hattest.
Ja.
Wie kommt das, um auf ein stressiges Jahresende einzustimmen?
Ja, ich war tatsächlich noch eine Woche auf Achse, auf einem Kreuzfahrtschiff. Und ich war voller Hass auf diesen Urlaub und wurde quasi gezwungen. Und muss ja zugeben, es war am Ende doch ganz schön. Also, wir haben eine gute Zeit gehabt. Und ich bin immer noch beeindruckt. Wir waren ja auf dieser AIDA Nova. Was du alles auf so einem Schiff finden kannst, das ist verrückt. Und die Rettungsboote, Nermin, also 450 Menschen stand dort drauf. Da können wir aus unserer Haut nicht raus als Security-Leute. Gleich erstmal abgecheckt. Angeblich Platz für alle. Mhm. Und als du dann dieses kleine Bötchen da saßt, wo drauf stand 450 Personen, da habe ich schon kurz gedacht, weiß nicht, aber hab mal Vertrauen. Wir kommen schon sicher an. Wir werden die Dinger nicht brauchen.
Ja, kannst ja deinen Jacuzzi nicht mitnehmen auf dem Rettungsboot.
Nee.
Ja. Ja, also aber das sind unheimlich große Dinger. Ich bin ja noch nie auf einen gewesen, aber ich bin am Hafen mal neben einen gestanden. Und ich kannte es tatsächlich nur wirklich vom Fernseher. Ich so als Alpenbayer hier sehe selten große Schiffe, aber wo ich das da gesehen habe, das war für mich echt atemberaubend in dem Hinblick, dass ich einfach überrascht war von den Dimensionen. Das ist ja größer als jedes Hotel, nur dass das Teil halt schwimmt.
Ja, so ist es. Es ist eine Stadt.
Ja.
Also es passten, ich meine, es waren 6.000 und ein Keks Passagiere rauf plus Crew. Hm. Und das ist ein logistisches Meisterwerk. Das kannst du nicht anders sagen. Das hat alles so reibungslos funktioniert. Und ja, also ich muss meine Meinung revidieren. Ich ging davon aus, es wird der schlimmste Urlaub meines Lebens. Ich habe mich erfolgreich lange dagegen gewehrt. Und ja, muss sagen, es war wirklich eine schöne Zeit. Und ich habe selten so eine bezaubernde Crew kennengelernt. Ausnahmslos liebe, nette Menschen. Tolle Organisation. Es war richtig schön. Ja, und jetzt war es auch gar nicht so einfach, danach wieder hier aus dem Schlaraffenland wieder anzukommen. Sind wir wieder in der Cyber-Wellness-Hölle.
Ah ja, so schlimm ist auch wieder.
Nein, Quatsch.
Nicht die Hölle, aber außenrum.
Nein, Quatsch, sind wir auch nicht. Aber das war, wenn du dann wieder sitzt in der Cyberwelt. Das war jetzt halt eine sehr analoge Woche, das wollte ich damit sagen.
Ja.
Und kann immer nur wieder sagen, dass wir weil, weißt du, auf dem Seetag, du hast kein Internet, du bist dann auch abgeschirmt und das war richtig schön. Also nicht erreichbar wirklich zu sein und nichts machen zu müssen, also das ist schon, oder überhaupt eigentlich den ganzen Tag nur analoge Dinge zu tun und nicht am Rechner zu sitzen, das hat einfach richtig Spaß gemacht.
Das heißt, du musst jetzt mit dieser komischen Spezies Mensch interagieren. Die ganze
ja. Ja, oder schon, aber eben in echt. Also halt. Das war eben schön, ne? Also wir haben es ja mal in einer unserer Folgen ja auch analog versus digital. Wenn wir so ein bisschen überleiten zu unserem kleinen Jahresrückblick, den wir heute so machen wollen und was wir so besprochen haben und mein Haupt-Takeaway aus allem ist wirklich, dass diese digitale Welt, die ist wunderbar und es ist gut so, dass wir sie haben, aber dass wir auch wirklich dringend Pause davon immer wieder brauchen und sie uns nehmen müssen. Ich habe dieses Jahr für mich persönlich festgestellt, wie schlecht es mir tut, wirklich von morgens bis spät abends vorm Rechner zu sitzen, habe viele Familien gesprochen, Freunde, Bekannten, Kollegen und alle sitzen im gleichen Boot. Ja. Jeder beklagt auch wirklich Augenprobleme, Rückenprobleme, mental, der Tag ist schon vorbei. Dieses nur vor dem Rechner sitzen, ob für jung oder alt oder nur vom Smartphone oder was auch immer, das ist nochmal meine große Erkenntnis, die Entscheidung für 25, wenn wir auch gucken wollen, was will ich direkt umsetzen. Ich werde mich wirklich dazu zwingen, nicht dem zu erliegen, einfach drinnen zu bleiben, sondern diese Pausen zu machen und ganz bewusst auch Wochenenden mich vielleicht sogar mal ganz abzukapseln, weil es einfach gut ist für die Lebendigkeit. Ja.
Du meinst diese Art von wie nennt man es, Balance zu finden?
Ja, genau, eine Balance. Ja. Und weil die Arbeit, da ist es nun mal rund um die Uhr, das Medium, und dann bleibt ja eigentlich nur das Wochenende, um bewusst zu entscheiden, jetzt wirklich gar nicht. So, und auch das noch radikaler auch zu tun, weil ich fand schon erschreckend, wie gut mir diese Woche Internet, also ich habe wirklich fast gar kein Internet dort auch wirklich gehabt. Oder
ja, weil du nicht zahlen wolltest, gibt's doch.
Ja, genau, ich wollte es nicht bezahlen. So, das ist richtig teuer gewesen tatsächlich. Das hätte man machen können. Und das hat so gut getan. Also das ist, und das habe ich jetzt schon häufiger mal erlebt, wenn ich mich rausgenommen habe, wie irre gut es tut. Und das zeigt davon, sollte ein bisschen mehr sein.
Ich verstehe, was du meinst. Ich hatte das tatsächlich auch phasenweise, weil ich nachts schwer in Schlaf gefunden habe. Und diese grundsätzliche Hinweis Nummer eins war ja überall eigentlich eher diese digitale Detox. Versuche einfach mal früher mit den Bildschirmen aufzuhören und lies ein Buch und nicht zwangsläufig irgendwie Fernseh gucken oder sonst irgendwas zu machen. Ja. Das hat tatsächlich auch eine Zeit lang praktiziert und es funktioniert auch. Der Körper reagiert da dann drauf und das tat mir auch gut. Aber im Zuge von eben allen Digitalen und dadurch, dass ich ja so wunderbar nerdy ja noch bin, zieht es mich natürlich auch irgendwie dahin, mal immer wieder zu schauen, was ist denn da, was ist denn hier. Aber grundsätzlich, wovor ich echt Bedenken habe, ich glaube, dass wir das, was du gerade ansprichst, wirklich als gut haben und nutzen sollten, die Generation, wie wir sie jetzt gerade sind. Ich befürchte, dass die Generationen, die kommen, keine Wahl haben werden, dass es dieses Analoge mehr gibt, weil irgendwie alles da digitaler wird, alles irgendwie über irgendwie konsumiert wird, dass es, glaube ich, da noch schwieriger sein wird, weil es heißt, okay, lehn dich mal zurück und lies ein Buch. Wie lesen die heutzutage ein Buch? Ja, mach das Tablet auf und guck mal meine E-Books da irgendwie an und dann pinkt es mal da und da hat er eine Nachricht geschrieben, dann ist man da wieder weg. Ich glaube, wir können das tatsächlich noch, aber die Frage ist echt nach vorne hin, wird es das tatsächlich nochmal irgendwie geben. Und wie du sagst, der Körper, der menschliche Körper ist einfach nicht dafür gemacht, dauernd zu sitzen, nicht dauernd auf irgendwas zu starren. Ich war selber beim Augenarzt die Woche, ich habe 3 Brillen verschrieben bekommen.
Oh, was?
Weil ich tatsächlich so Dioprie-mäßig irgendwo zu einer Grenze bin und gesagt, ich könnte eine Brille haben für die Nähe, wenn ich mal was lesen muss. Ich könnte eine Bildschirmbrille haben und keine Ahnung, wenn mein Arbeitgeber noch mehr bezahlt, könnten sie mir sogar eine Gleitsichtbrille machen, wo ich dann quasi beide Werte mit dran habe. Und man denkt, okay, das ist das Ergebnis halt davon, dass ich gar nicht mehr gewohnt ist, dass die Augen gar nicht mehr gewohnt sind, in die Ferne sowas wie Berge oder Wälder oder sonst halt irgendwas anzugucken, weil du nur fokussiert bist auf deine 20, 30 Zentimeter vor deiner Nase.
Ja, und das macht ja auch total Sinn. Also das ist eben, das fehlt, ne? Das fehlt. Und ich glaube schon nebenbei, dass das, also Bücher sind meiner Meinung nach immer noch der Renner, zumindest so im Umfeld noch meiner Freunde, die noch kleinere Kinder haben. Die haben alle noch ganz normale Bücher und lesen die auch total gerne. Ich stelle halt auch immer wieder fest, dass Kinder, die Nachkommen, total genießen, wenn es nicht digital ist und das auch schön finden. Aber, und das ist, glaube ich, schwieriger geworden, der Entertainment-Anspruch ist höher geworden. Also sagen wir mal, wenn wirklich gerade nichts ist und ein digitaler Device da ist, ist der Griff auch bei jungen Leuten schnell. Das heißt, ich glaube, der Anspruch an die Eltern, weil da dieses Leichte immer so verfügbar ist für das Entertainment, oder auch unter Freunden, ne, dass die interessiert aneinander bleiben, das ist anspruchsvoller geworden. Ich glaube fest dran, Nermin. Ich habe ja, das ist schon viele Jahre her, als das Ganze so immer mehr wurde mit dem Digitalen, da habe ich ja schon immer gesagt, ich glaube, die Zukunft werden wieder analoge Angebote zur Erholung, dass das der Renner werden wird, wenn du irgendwann ein internetfreies Hotel anbietest, dass es der Renner werden wird, wenn du
in die Bibliothek gehst.
Ja, oder am Wochenende irgendwas erlebst, was nur, wo du was erschaffst mit deinen Händen und dass das alles noch viel beliebter sein wird und man da eigentlich Geschäftsideen schon mal schmieden kann für das analoge Angebot, weil die Sehnsucht danach, glaube ich, auch immer größer werden wird, weil das hat ja auch was mit sich wohl und glücklich sein zu tun, energetischer Austausch, ne, mit Menschen in Person ist nun mal ein anderer, also ob du es willst oder nicht, es ist nicht das Gleiche, du hast wenn du durch die Natur gehst und deine Sinne dort befeuert werden, das hat eine andere Erfüllung da, ne, für uns Menschen. Und genau wie du sagst, einfach nur sitzen ist sowieso ungünstig. Mhm. Und ich glaube, dass da wird noch richtig auch ein richtig gutes Geschäftsfeld wieder mit aufgebaut werden, dass ein analoges Angebot gibt, bin ich mir ganz sicher.
Ja, es ist so, ja.
Kann man schmieden. Und auch, liebe Hörer, wenn ihr gute Ideen habt, lasst uns zusammentun. wir bauen da schon mal was auf.
Ich musste nur gerade schmunzeln, weil du gerade, wo du es gesagt hast, und kam mir das mit der Bibliothek, weil meine Tochter sich tatsächlich jetzt einen Bibliotheksausweis geholt hat, weil sie so ein Buchjunkie ist, tatsächlich. Analog.
Ja.
Und sie hat sehr schnell und sehr viel halt von dem liest. Da braucht sie eben gemäß dieses Alters halt sehr schnell neues Entertainment. Bibliothek ist das, was sie gefunden haben. Aber der Sohn fragt, okay, Bibliothek, was ist denn das? Und meine spontane Reaktion war sowas wie Google, das du besuchen kannst. Weil im Grunde genommen das geballte Wissen ja da irgendwie ist und du könntest ja da auch recherchieren. Aber ja, wahrscheinlich, ich hoffe, du hast recht, dass das tatsächlich diese Art von, dass das quasi so der Erholungsfaktor wird, dass das quasi diese Art von Wellness ist, wirklich wieder mal analog. Mal wirklich was zu tun.
Ich glaube, das ist halt, deswegen passt es so zu Cyber Wellness, weil das analoge Leben muss auch bleiben, damit du dich in der digitalen Welt weiter wohlfühlst und es nicht dann wirklich zu viel negative Aspekte hat, wie immer. Ne? Es ist halt die richtige Balance, ist der Schritt und das ist so das, was ich mir vornehme, für 25 dann noch genauer drauf zu achten, weil natürlich ist die Liebe da zu den technischen Möglichkeiten und wie oft ich jetzt gesagt habe, ich bin in Deep Talk mit ChatGPT gegangen und mich da drin verliere stundenlang, weil und habe mich selber schon ertappt, wie das auch so angenehm ist, weil der hört ja nicht auf, ich frage noch mehr und er redet immer weiter, sag ich nochmal, nimm nochmal die Rolle ein, mach mal das und da habe ich ja wirklich schon so eine Art Bindung aufgebaut in manchen Konversationen. Dachte auch so, Evi, jetzt ist mal gut hier. Es ist
nur die muss ich morgen mal besuchen.
Ja, nee, wirklich. Weil ich dachte, das ist geil, weil, weißt du, wo andere schon längst sagen, oh, das wird jetzt auch schon langweilig. Und das macht es ja wieder so leicht. Ich muss gar nicht auf die Suche gehen nach jemandem, der das kann und mit dem ich mich darüber unterhalten kann oder wie auch immer, sondern ich gehe dann halt in den Deep Talk mit ChatGPT. Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ich fand's geil, aber der Unterschied ist natürlich, ohne wirklichen Widerspruch, ohne irgendwas, also da bleibt natürlich auch eine Menge an Social Interaction irgendwie auch wieder auf der Strecke, wenn wir ehrlich sind, wenn du einfach nur mit ChatGPT redest. Wobei, da hattest du vorhin, das musst du auch nochmal erzählen, das fand ich wirklich interessant, weil wenn sich das jetzt weiterentwickelt, ne, und auch Empathie, Gefühle oder eben auch das Austricksen, ne, der Bedienung. Erzähl mal, das fand ich super spannend, was du davon berichtet hast.
Ja, ich habe nur von OpenAI, ist quasi einer dieser offiziellen, bekannteren Anbietern von künstlicher Intelligenzlösungen, die ja publik geworden sind. Und die haben Experimente halt selber damit gemacht, mit ihrer eigenen Lösung, wie weit es quasi geht, was den Reifegrad angeht. Und die haben hier eine digitale Menschenaufgabe gegeben, und zwar diese sogenannten Captchas zu lösen. Viele von uns kennen das dann schon, wenn man sich irgendwo von einer Seite anmeldet, kriegt man nochmal, um zu bestätigen, dass man ein Mensch ist, nochmal so ein Bilderrätsel, wo ich vielleicht irgendwelche Ampeln anklicken muss oder Teile des Fahrrads zusammenklicken oder was auch immer. Gibt ja verschiedenste Art und Weisen. Und das haben sie ja quasi zur Aufgabe gegeben. Und hat es natürlich nicht geschafft. Aber er hat zumindest diese Art von Kreativität entwickelt, dass ich dachte, ich kann einen Menschen dafür engagieren, das für mich zu machen. Und hat tatsächlich auch diese Kontaktaufnahme gemacht. Und das Interessantere war eben dann auf die Frage darauf hin, warum, weil sie sich quasi ja eben als Mensch ausgegeben hat, warum braucht man denn tatsächlich Unterstützung, um das selber zu machen, kam sie mit der kreativen Lösung, aka Lüge, zu sagen, okay, ja, ich habe tatsächlich sehbehindert, und deswegen brauche ich im Grunde genommen Unterstützung, dass das irgendjemand für mich macht. Und diese Parallele, wie gesagt, dass man das quasi als Grund, als Ausrede gefunden hat, um quasi diese Aufgabe zu lösen, zeugt ja durchaus von einer Art von sag mal, gewissen Kreativität, die man bis jetzt eigentlich nur vom Menschen halt erkennt.
Voll. Ich finde das total spooky, ne? Also wenn die KI auch anfängt, dann quasi zu verschleiern, dass sie eine ist, sozusagen. Und ich habe eigentlich ein menschliches Problem und brauche deshalb eine menschliche Hilfe und verstanden hat, dass wenn man lügt, dass man ne, auch ein Ziel erreichen kann dadurch und was suggeriert. Das ist natürlich eigentlich schon äußerst ungünstig, wenn wir schon in diesen Bereichen sind. Da schruft halt in mir immer wieder ne, diese Mahnung hoch. Leute, passt auf, Regularien und Co. Wie schnell geht das im Zweifel, dass die KI, wenn du dir vielleicht den Strom abkappst oder was auch immer, es trotzdem sich, weißt du, ein Backup sucht oder was auch immer. Ja. Also, wie lange ist
das? Kommen wir langsam in die Terminator-Szenarien hier mit Skynet und sonst was. Ja, aber es ist auch wenn es sogar vor ein paar Jahren noch irgendwie Science Fiction war. Und wie gesagt, diese Experimente, das ist ja, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich bin tatsächlich eher bezeichne mich eher so als logisch denkender Mensch. Aber das ist quasi ja trotzdem das, was publik ist. Ich bin überzeugt davon, dass in den Laboren schon etwas, weil für uns Normalmenschlichen kam ja KI sehr plötzlich so nutzbar. Also wie gesagt, so jemand, der aus der Branche IT und sonst irgendwas ist, kennt diese Modelle irgendwie eher so als maschinelles Learning. Und das war irgendwie eher mal so Mathematik. Es ist im Grunde genommen heute immer noch Statistik, Stochastik. Aber wie gesagt, eher sehr auf einem sehr rudimentären Level. Aber für viele kam es ja plötzlich. Für viele war es ja auf einmal da. ChatGPT, Bot, ich kann eine Frage stellen, kriege irgendwie ein Essay gedruckt, nur weil ich jetzt das gerade irgendwie brauche. Was sehr, sehr bahnbrechend ist. Und ich glaube einfach, dass das war ja viele Jahre vorher schon in irgendwelchen Laboren, wo das ja gemacht wurde, bevor es publik geworden ist. Und ich glaube auch, dass die Versionen, die jetzt in den Laboren sind, wahrscheinlich auch noch viel fähiger sind.
Ja, auf jeden Fall.
Und es gibt ja quasi diese industrielle Anwendung, weil du es gerade irgendwie genannt hast, halt ist im Energienetz. Weil grundsätzlich ja die Energie wird ja nicht da verbraucht, wo sie produziert, sondern es ist ja quasi ein ständiger Austausch zwischen verschiedenen Ländern auf diese ganzen Energiebörse von wann, wo, zu welcher Zeit, kauft man hier ein bisschen was aus England, da ein bisschen vom AKW aus Polen, wie auch immer, wird ja quasi auch, ist ja auch eine ungeheure große Rechenleistung gibt, um das quasi effizient zu gestalten. Und das ist ja auch im Zuge darauf quasi, das der künstlichen Intelligenz zu überlassen, weil die das ja noch schneller und noch effektiver könnte.
Ja.
Zu dem Punkt halt eben, worauf hin, okay, ist eine Abschaltung dann noch möglich, wenn man so eine Lösung quasi schon Zugriff zu diesen Netzen gibt, dann einfach sagen, okay, ab wann entwickelt sich ein Selbsterhaltungstrieb, wenn wir wirklich mal auf den Trichter kommen, es nicht mehr zu haben. Aber es wird, glaube ich, jetzt sehr dunkel gerade, die Geschichte. Ich glaube, wir müssen noch.
Nee, ich finde es nicht dunkel. Ich finde, darüber muss man reden, okay. Weil also der Unterschied, finde ich, ist schon immens, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, haben wir auch alle viele Ängste. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal, ich glaube, es war der Spiegel oder so, es war so witzig, schon 1990 oder irgendwas geschrieben hat, die Digitalisierung wird alle Arbeitsplätze killen und wir haben hier in das Wirtschaftswunder überhaupt geschaut und dadurch einen irren Wachstum gehabt, ne? Und natürlich viele Erleichterungen und Arbeit, die abgenommen wurde. Aber weißt du, Technik musste immer von Menschen bedient werden, so. Und weißt du, wenn eine KI in der Lage sein wird, auch ohne Mensch dann, weil wir es so fähig gemacht haben, auch ohne uns, sich weiterzuentwickeln und eigenständig zu werden, dann sehe ich das als Gefahr. Und eine andere Gefahr als, okay, ich schicke jetzt nicht mehr meinen Brief, sondern weil ich habe trotzdem noch eine E-Mail schreiben müssen, abschicken oder wie auch immer. Also die Kontrolle war irgendwie gewährleistet ein Stück weit, weißt du? Und das ist eigentlich die einzige Sorge, die ich habe, wenn wir es verpassen, durch Regularien bestimmte Dinge schlichtweg einfach auch zu unterbinden. Aber die Frage ist selbst da, ne? Werden Regularien helfen, wenn so ein Tech-Konzern sowas erstmal entwickelt hat, weil die Möglichkeiten da sind, wie immer, ne, ist die Frage trotzdem, wer kriegt es in die Hände?
Ja.
Und das ist gefährlich. Und deshalb finde ich, ist das schon wichtig, darauf auch immer wieder in unserer eigenen Euphorie über die Möglichkeiten, wie immer, Angst ist ein schlechter Berater und richtig viel Einfluss haben wir darauf nicht, aber finde ich, ist das Risikobewusstsein richtig wichtig. Ja. Wie viel Infos von uns geben wir da eigentlich weiter rein? Du hattest irgendwann mal erzählt gehabt, dass du für dich wahrgenommen hast, auch in einem Deep Talk mit ChatGPT, dass es dich zu deinen Gefühlen befragt hat, ne? Was war das nochmal?
Ja, ja, das ist das einfach so, wo man dann irgendwann mal während des Gesprächs war natürlich auch instruiert, um das Gespräch am Leben zu halten, selber auch Fragen zu stellen, was du ja auch machen kannst. Und im Verlauf verwaschen diese Grenzen dann auf einmal, wenn du dich tatsächlich halt so in diese Geschichte halt einfach begibst und dann wärst du zu deinen Hintergründen der Frage oder erläuter mal deine Frage oder warum ist das sehr interessant, gibst du dann auf einmal mehr Preis, weil du dich in einem quasi Pseudo-Dialog halt dann findest. Und du weißt ja nicht, was mit diesen Daten ja grundsätzlich halt passiert. Und ich habe gerade letztens bei LinkedIn, vielleicht können wir das noch in die Shownotes packen, gibt ja auch so eine Seite, die Bilder interpretieren kann.
Mhm.
Wo du quasi einfach ein Bild hochlädst und eine KI erzählt dir über dieses Bild, was dieses Bild tatsächlich sieht. Das geht tatsächlich auch so weit, dass eine Google-KI, die dahinter ist, die dann wirklich natürlich auch bewertet, was auf dem Bild ist. Okay, so ein Fenster, sind halt irgendwelche Menschen dahin, sonst irgendwas. Aber es geht tatsächlich, die Beschreibung geht noch viel weiter, denn sie sagt, okay, die Menschen sehen aus, als ob sie zwischen 30 und 40 sind, sehen aus wie Mitteleuropäer. Die Person, die im Vordergrund steht, sieht gerade irgendwie emotional ein bisschen angespannt aus oder wie auch immer. Also das ist alles, wie gesagt, wie diese Google-KI zumindest halt die Bilder schon mal klassifizieren kann. Wenn man jetzt einfach mal nach vorne denkt, oder gar nicht so nach vorne denkt, sondern einfach so, okay, was für Bilder teilen wir denn bei Facebook oder sonst halt irgendwie? Und dann hast du irgendjemand so, okay, wie eine Google-Suche, zeig mir bitte alle Bilder von Leuten, die zwischen 20 und 30 sind, braune Haare haben, keine Ahnung, irgendwie angespannt oder sonst halt irgendwie wirken und gerade sich befinden irgendwie in München, dann kann der quasi aus dieser ganzen Menge von Bildern durchaus schnell zumindest eine kleinere Menge schaffen, wo man sagen, okay, da finde ich ja diese Persönlichkeit, die ich potenziell vielleicht halt irgendwie suche.
Ja.
Und wieder, das ist etwas, was ja quasi ja nur uns schon zur Verfügung gestellt ist. Wer weiß, wie diese Fähigkeiten quasi dahinter dann auch noch in irgendwelchen Laboren ist.
Ja, da hatte ich letztens auch nochmal eine Diskussion. Bist du der Meinung, dass wenn du, oder anders, also einer meiner guten Freunde, der hat ganz klar gesagt, also ich werde niemals eins meiner Fotos in so einen KI-Generator hochladen, weil gerade auch mit Augen und hast du nicht gesehen, diese ganzen Merkmale, ich will nicht, dass das dort hinterlegt ist, weil es auch gespeichert wird oder verändert. Und war da also sehr, sehr strikt. Also ich merke auch, da kommt auch ne zwischen Neugier, oh, ist ja geil, was das Ding mir baut und aus mir baut, merke ich aber auch jetzt Stimmen, die sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will damit nichts zu tun haben, weder durch Fotos noch durch ne, Messenger und, die sich da auch anfangen, sehr bewusst rauszuziehen. Also als bewusste Entscheidung und auf den Komfort verzichten, weil sie sagen, es ist für mich nicht mehr, ich habe nämlich das Gefühl, ich gebe die Kontrolle ab.
Ja. Die Frage ist, ob ich der Überzeugung bin, dass man diese Kontrolle abgibt oder ob man sich damit schützen kann, indem man das nicht nutzt.
Ja, das ist die Frage, auf jeden Fall. Die Frage ist, die man sich selber stellen muss, glaube ich, lesen wir, bevor wir uns so eine App runterladen, wirklich vorher einmal alles durch, wofür wir jetzt gerade den App-Inhaber autorisieren, wenn ab dem Moment, wo wir unser Bild hochladen. Und tatsächlich ist das manchmal gar nicht so uninteressant, dass dann tatsächlich das ja ins Eigentum übergeht und auch Modifikationen erlaubt sein können und. Und da muss man sich natürlich überlegen. Ne? Das würden wir, das ist ja einfach, weil es so einfach ist. Ich habe so, oh, und jetzt kann ich das sehen. Also wenn wir jetzt auf der Straße gehen würden, Nermin, die würde sagen, darf ich jetzt mal gerade ein Foto von dir schießen? Lieber Nermin. Hm. Und ich sage dir, ich werde das vielleicht bearbeiten und irgendwo da aufhängen als Most Wanted. Bist du damit einverstanden?
Genau, ich werde, werde das für Werbezwecke nutzen, indem du in Zukunft Werbung für Kondome machst.
Ja, zum Beispiel.
Gegen so. Deinen Willen.
Genau, würdest du da würdest du doch erstmal spontan sagen, nein. So, aber weil, weißt du, ich habe nur die App, ich habe dieses ganze Gefühl, ich lade das runter, ich lese mir das gar nicht durch und schwuppdiwupp haben die ja von Millionen Leuten Material und können diese Sachen damit machen.
Vor gar nicht so lange her gab es doch diesen Riesenaufschrei, wo Meta WhatsApp gekauft hat.
Ja.
Und alle gesagt haben.
Mal, also, für mich ist Forever.
Genau.
Und alle sind da geblieben.
Genau. Alle sind dann kurz mal, haben sie sich ein Signal oder ein Threema-Account gemacht, haben festgestellt, ach, da ist ja gar keiner.
Ja, alle.
Gehe ich wieder zurück und schicke mal wieder weiter meine Bilder und guck mal, ich bin hier und ich bin da und sonst irgendwas. Und da steht es explizit drin. Alles, was du an Bilder hochlädst, teilst, wie auch immer, geht im Besitz von Meta über und die können damit machen, was du willst.
In WhatsApp-Chat?
Ja.
Okay. Weißt du was? Hier ist gerade eine neue Geschäftsidee entstanden. Besprechen wir gleich mal.
Okay, sehr gut. Ja, aber das ist, wie gesagt, das, keine Ahnung, jetzt nicht in KI zu nehmen und Fotos hochzuladen. Klar, kann man machen, muss man nicht machen, sollte man vielleicht nicht machen. Grundsätzlich bei dem Punkt, den ich sagen will, dass es im Grunde genommen nicht nur da ist, Bilder in eine KI zu geben, sondern Bilder grundsätzlich irgendwo. Oder wenn, dann muss ich sowas tatsächlich sehr konsequent dann überall machen. Dann kann ich auch mein Bild nicht bei LinkedIn haben, weil LinkedIn gehört Microsoft. Microsoft hat dadurch auch gewisse Interessen dahinter. Und für den Einzelnen ist es schwer nachzuvollziehen, woher diese Information meiner Bildmaterials irgendwann mal gelandet ist.
Voll.
Von daher muss ich es dann wirklich, dann wenn, dann konsequent dann wirklich überall machen.
Ja, und die Frage ist halt, und ich kann aber natürlich vielleicht auch nochmal eine Risikobewertung für mich selber abgeben. Alles klar, wenn der Betreiber für mich ein vertrauenswürdiger Betreiber ist, der viele Vorkehrungen trifft und eben auch nicht irgendwie es bisher schadhaft genutzt hat oder ob das halt was völlig Unbekanntes ist, wo ich den Anbieter dahinter noch nie gehört habe, und der irgendwo sonst woher kommt, dass ich vielleicht zumindest meinen Spaßfaktor, dass ich doch diese Awareness halt habe und überlege, warte mal, muss es hier jetzt gerade wirklich sein? Ja, so will ich meine Daten da wirklich reinladen?
Ich glaube aber auch bei bekannten, namhaften Anbietern, mit denen man sich damit ist, vielleicht irgendwie identifiziert oder wo man ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, auch da passiert das.
Ja,
wer von uns, mich eingeschlossen, habe es tatsächlich nie gemacht, kriegt dann irgendwie eine E-Mail, als Bestandskunde, dass sich die AGBs ändern. Mit dem Hinweis drauf und mit den 8 Millionen Seiten, die da irgendwie angehängt sind, verlinkt sind. Wer weiß, was da drin steht. Bis jetzt war er vertrauensvoll, aber vielleicht gehen ja Besitzverhältnisse auch zu irgendjemand anderen über. Keine Ahnung, WhatsApp zu Meta. Meta wohl genutzt, damit halt es nicht heißt, WhatsApp geht zu Facebook. Das würde, glaube ich, viele anderen dann schon so ein bisschen eher animieren, drüber nachzudenken, okay, ich will ja eigentlich meine Fotos gar nicht bei Facebook haben.
Ja.
Aber ist halt Meta, ist halt jemand anders. Ist genau wie bei Google, ist halt Alphabet. Sagt mir nichts, wird schon nicht so schlimm sein. Keine Ahnung, wie immer. Das ist, diese Grenzen verwischen halt. Und ich würde einfach behaupten, dass wir alle schon so eine Art von digitaler Identität haben. Wenn wir eine Person von Interesse für irgendjemanden diese Gruppe sind, dann haben die sehr wahrscheinlich schon irgendwie irgendwo aus irgendwelchen Quellen das schon mal.
Auf jeden Fall, aber ich finde halt wichtig, dass wir, oder was heißt wichtig, oder also ich fand das so spannend oder es war auch, obwohl wir sind ja auch schon relativ aware, so. Hm. Und ich fand einfach spannend wahrzunehmen, dass inzwischen Leute auch wirklich sagen, ich will das irgendwie gar nicht mehr, weil es ist mir zu unkontrolliert. Und wenn wir ehrlich sind, also ich überlege jetzt, also natürlich auch nochmal, ne, eigentlich muss man das alles durchlesen, ne? Und sagen so, okay, also was genau wird daraus eigentlich am Ende gemacht, ja? Also der Gedanke, dass auf irgendwelchen sonst schlimmen Seiten dann ich autorisiert habe, mein Gesicht vorne dran zu haben, naja.
Ja, das ist eben genau das Problem und oft sind halt gerade so diese ganzen geschäftlichen Bedingungen ja sehr juristisch geschrieben, das heißt, du musst es auch erstmal verstehen, juristisch verstehen, was da tatsächlich verklausuliert wurde. Aber wie gesagt, man sieht es ja im Grunde genommen, keine Ahnung, gerade Prominente, oft weibliche Personen, die immer wieder in den Schlagzeilen sind, dass halt irgendwie pornografischer Inhalt mit ihnen quasi gezeigt wird. Weil im Grunde genommen halt irgendeine KI das halt gerechnet hat.
Ja.
Und dann klar, belege erstmal A, dass das du nicht bist oder dass es halt eine KI ist und versuche das mal nachzuvollziehen. Das ist nicht einfach, das ist nicht schön. Wie gesagt, ich habe selber ein Experiment gemacht, tatsächlich mit einer lokalen, bei mir laufenden KI. Ich habe ihr nur 10 Bilder von mir gegeben. Mhm. Aber nur deswegen, weil ich gesagt habe, okay, ich kann es ja dann auch noch löschen. Und habe sie dann gebeten, ein Bild von mir zu generieren, wie ich eine Präsentation vor Geschäftsführern halte.
Aha.
Das Bild war auf den ersten Blick, also es hatte Ähnlichkeit mit mir. Also ich selber konnte mich tatsächlich erkennen, dass ich es halt nicht bin, aber das war, wie gesagt, einfach nur so als Idee. Es war halt auf meinem popligen Rechnern mit nur 10 Bildern, war das relativ, sag ich mal, halbwegs akkurat. Kannst du dir dann vorstellen, okay, was ist dann mit 100 Bildern aus verschiedensten Quellen, aus verschiedensten Perspektiven? Dann glaube ich schon, dass meine eigenen Eltern sagen würden, ja, klar bist du das.
Ja, na klar. Ja. Das wird auch eine der großen Herausforderungen, meiner Meinung nach, wo wir auch schon mal für unsere kommenden Staffeln, jetzt im neuen Jahr starten wir erstmal auch eine neue Staffel natürlich. Wir werden ja diese Humans Against Cyber mit unserer heutigen Folge schließen. Die erste Staffel haben wir dann nämlich geschafft. Und ich finde, das wird nochmal ein ganz wichtiges Thema sein. Wie schaffen wir es, echte Informationen von KI-erzeugter Information sicher zu unterscheiden? Ich war gerade zu Gast in einem anderen Podcast und das fand ich total toll, was die Kerstin da gesagt hat. Sie hat gesagt, da kommen wir dann auch plötzlich wieder zu Fähigkeiten wie Intuition. Hm. Wir hatten darüber gesprochen und sie meinte, dass wir werden gezwungen sein müssen, auf unser Gefühl auch wieder mehr zu achten. Kann das sein? Macht das Sinn? Passt das zu dieser Person? Intuition, die du eben lernen musst durch Erfahrung in der Vergangenheit, die wird sehr wichtig bei diesem Thema sein, Unterscheidung. Das fand ich sehr schön, dass sie das auch nochmal gesagt hat, das erklärt oder bestätigt auch wieder, dass diese menschlichen Fähigkeiten so wichtig sein werden, ne? Auch mit allem, was kommt.
Ja, es ist so. Ich bin selber, meine Eltern haben mir immer gesagt, vertraue nichts, was du hörst, glaube an das, was du selbst siehst.
Ja.
Und dieses Konstrukt kommt jetzt ins Wanken, weil du auch nicht mehr dem glauben kannst, was du siehst.
Ja, genau.
Und das heißt, du bist gezwungen tatsächlich dann, oder du solltest tatsächlich so weit immer noch Skepsis haben, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, das versuchen zu irgendwie recherchieren und versuchen, wie du eben sagst, Intuition, aber vielleicht auch verschiedenste Quellen dann nochmal irgendwie zu befragen, um dir das nochmal bestätigt zu kommen, nicht nur das zu glauben. Ja. Das ist mein Vorsatz für nächstes Jahr war, weniger Nachrichten zu gucken, weil mir das nicht gut tut.
Ja.
Andererseits wieder finde ich es irgendwie auch fast ein bisschen egoistisch zu sagen, weil mir ist das Leid anderer Menschen egal, weil ich will es nicht sehen. Von daher weiß ich nicht, ob ich das irgendwie durchhalten will, dass da meine Empathie da zu groß für sowas ist. Aber du kannst irgendwie nicht mehr glauben, das, was du siehst. Oder ob das, was du siehst, halt wirklich alles ist, was zu dieser Wahrheit halt passt oder nicht.
Das ist so spannend, Nermin, dass das der Grund ist. Ich habe ja die gleiche Entscheidung getroffen, weniger Nachrichten zu konsumieren, aber mit einem ganz anderen Hintergrund.
Tja, deswegen sind wir ja hier in einer kontroversen Situation.
Nein, das ist so spannend. Nein. Also ich finde das krass, dass du sagst, weil du nicht mehr weißt, ob du es glauben kannst. Meine Entscheidung war ja zu sagen, ich kann es eh, diese ganz großen Themen dieser Welt, da kann ich keinen Einfluss nehmen. Dafür bin ich in der falschen Rolle. Es ist so, wenn wirklich was Wichtiges passiert, kriege ich das mit und natürlich schaue ich auch, was dort ist. Aber ich finde, es ist viel sinnstiftender, seine Energie, weil so wie du auch sagst, empathisch und so kostet das viel Energie, sich das anzuschauen und was in der Welt los ist und die Nachrichten sind leider selten positiv. Ja. Und ich weiß noch, wie heute immer war da die Erkenntnis, da war ich auch wieder wirklich so, ging mir richtig schlecht nach den Nachrichten, weil ich mir dachte, Gott, ist alles schlimm, alles furchtbar. Und man ist natürlich auch ein Stück weit schon abgehärtet, aber so richtig dann doch irgendwie nicht. Und dann wurde mir einfach klar, ich kann nichts daran ändern, ob Machthaber dieser Welt entscheiden, jetzt einen Krieg auszurufen. Ich kann nichts daran ändern, dass in Afrika oder in anderen Teilen dieser Welt, solange ich nicht entscheide, dorthin zu gehen und aktiv zu helfen, sondern ich habe entschieden, ich bleibe hier, ich lebe hier in meinem Leben. Also kann ich nur schauen, was kann ich denn in meinem Einflussbereich erreichen. Und da lieber sich auch seine Energie reinzustecken, worin bin ich gut, wo kann ich was abgeben, wo kann ich was Gutes tun, wo kann ich helfen. Weil da macht es Sinn und in der Hoffnung, dass sich das weiterträgt, ja, weil viele kleine Taten von Menschen können was Großes bewirken. Aber dieses große Ganze, da war mir irgendwie klar, da ist es einfach, dafür bin ich in der falschen Rolle. Dafür bin ich, ich bin in keiner Entscheidungsposition für solche globalen Themen. Und wozu führt es? Zu Angst, die ist immer ein schlechter Berater. Es führt zu Machtlosigkeit, weil wir können da nichts tun. Also können wir nicht für die großen Bedrohungen in dieser Welt, sondern wir können immer nur in unserem eigenen Umfeld was tun, in der Hoffnung, dass sich das gut weiterträgt.
Ich stimme dir teilweise zu. Ja, also wie gesagt, wenn es darum geht, welchen Einfluss habe ich darauf, dann würde ich tatsächlich gar nicht Nachrichten schauen, weil auf, egal was, nicht mal auf die Wettervorhersage kann ich irgendwie Einfluss nehmen. Nee. Sportergebnisse genauso wenig. Aber was für mich Nachrichten immer, du hast ja ein eigenes Wertekonstrukt ja aus. Das heißt, du agierst ja mit anderen Menschen, wo über dieses Thema gesprochen wird. Ich möchte informiert sein. Ich möchte eine Meinung dazu haben. Ich sage nicht, dass ich genau den Konflikt im Nahen Osten lösen kann. Aber ich möchte nicht irgendwie in ein bestimmtes Horn blasen, nur weil es irgendwie alle tun. Und das bedarf im Grunde genommen, dass ich mich halt drüber informiere. Und das einfach zu sagen, okay, was die Hintergründe sind oder wie gesagt, jetzt mal nah aus den einen Punkt oder jedes andere Thema ja auch. Man muss ja quasi seine Informationen ja irgendwoher beziehen. Und was das Tagesgeschehen ist, ist es halt dummerweise halt oft die Nachrichten. Aber das ist tatsächlich einfach diese Meinungsbildung ist das, was mir wichtig ist. Und das ist wahrscheinlich das, was mir schwerfällt, diese Nachrichten nicht zu konsumieren, auch wenn es oft halt schmerzhaft ist. Aber man kann es halt eben nicht glauben. Das heißt, du kannst nicht nur eine Nachrichten gucken oder nicht nur die Tagesschau gucken, sondern du musst dir irgendwie 2, 3, 5 verschiedene Quellen angucken, was dann noch belastender ist vielleicht. Von daher, das ist jetzt so meine Challenge für 2025.
Also ich glaube, das ist ja auch der Fluch und Segen der Digitalisierung, des Internets, der verschiedenen Informationsquellen. Weißt du, früher gab es eine Zeitung, und ja, da gab es die Meinung und auch die Werte, die du haben solltest, um in der Gesellschaft, in der du lebst, zu leben. Und das war die Wahrheit. So, ja, das habe ich da gelesen und das war für mich wahr. Jetzt inzwischen habe ich natürlich so viele Informationsquellen zur Verfügung, so viele verschiedene Sichtweisen, dass das so komplex geworden ist, dass es sehr schwer ist, wie du richtig sagst, ne, unter einem noch adäquaten Zeitaufwand das Gefühl zu haben, jetzt kann ich mir ehrlich ein Bild machen, weil dann poppt da nochmal eine Info auf und gerade du bist ja auch so ein bisschen dann, der sich da so gern rein vertiefen kann in Themen, dann kommt da noch eine Information, da noch eine ganz neue Sichtweise und da kannst du, wenn wir ehrlich sind, also der Aufwand-Nutzen-Rechnung ist, du kannst ja ewig suchen, um dann vielleicht so ungefähr dir ein Lagebild zu verschaffen. Ja,
weil Nutzen hat es erstmal gar keinen. Also es belastet ja im Grunde genommen.
Halt genau. Nur, ja. So, und dann wäre es doch eigentlich viel sinnvoller, all diese Recherchearbeit über den Schulhof vor der Tür zu machen, wo irgendwas nicht wächst, wo die Kinder was von haben oder irgendwo da rein oder eine Initiative in der Nachbarschaft zu gründen. Wir zeigen euch jetzt mal Cyber Wellness für euren kleinen Wirkungskreis. Und natürlich muss ich wissen an sich, was in der Welt los ist. Um Gottes Willen. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn du all diese Quellen da alle durcharbeitest, dieser ganze Aufwand für etwas, wo ich eh nichts dran ändern kann. Also Puh, ist schwierig. Ich darf es nicht ganz vernachlässigen. Ich weiß, aber das ist, ich habe auch Freunde, manchmal auch, die haben da wirklich Folgen, Millionen YouTube-Kanälen und nochmal aus der Perspektive, aus der. Und du denkst so, boah, wie viele Abende dafür draufgehen für den Krieg in der Ukraine, wie nun genau die Lage ist, wo ich denke, Alter, du wirst eigentlich hier gebraucht jetzt für was anderes. Also gib doch mal ein bisschen von der Zeit wieder zurück für unsere Gemeinschaft.
Wie du vorhin gesagt hast, ist die Balance. Wie gesagt, mir ging es tatsächlich nur darum, wenn man sagt, keine Ahnung, für alles, was in Deutschland gerade passiert ist, und es passiert ja nicht viel Gutes, wenn man sagt, okay, jetzt sind halt nur die Migranten dran schuld. Dann möchte ich nicht ins gleiche Horn blasen, nur weil quasi alle die gleiche Medien konsumieren, wo das halt propagiert wird.
Ja,
absolut. Aber es ist klar, es muss halt irgendwo mal der Punkt kommen, wo man sagt, okay, ich habe mein Bild behalte ich für mich, ich kann das vertreten, brauche dafür nicht noch mehr irgendwie Konsum. Aber ja, das ist, du hast es vorhin auch gesagt, es geht um die Einfachheit. Menschen gehen halt immer den einfachen Weg. Sei es egal, ob es in Cyber, im Beruflichen, im Privaten, wie auch immer ist, der einfachere Weg ist das immer, was am naheliegendsten ist. Und das, was auch am meisten halt dann funktioniert. Früher war es die Bild-Zeitung, gab es nur die, da habe ich mir das halt irgendwie angeschaut. Wenn ich die Nachrichten vorher nicht sehen wollte, dann drehe ich es halt um, habe meine Sportergebnisse oder die halb bekleidete Frau, die immer auf der Rückseite ist. Jeder hat irgendwas gefunden in der Zeitung, was für ihn irgendwie war. Das war die Wahrheit.
Ja.
Und jetzt sind halt, keine Ahnung, jetzt habe ich halt ein paar mehr Zeitungen und online und Nachrichten und verschiedene Quellen und Satellitenfernsehen. Ich kann es mir das im Ausland auch nochmal angucken. Es ist zu viel. Idealerweise auch. Das wird echt schwer, einfach zu sagen, mal so einen Konsumplan für sich zu machen. Okay, wann ist zu viel?
Ja,
wie du sagst, wann kippt es? Wann bin ich dann nur noch am Konsumieren und bin dann komplett verwirrt und habe gar keine Meinung mehr, weil ich mit das nicht einsortiert kriege?
Voll. Und weißt du was, Nermin? Wir haben jetzt beide gesagt, und dann müssen wir auch zum Ende kommen. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten angelangt. Wir haben jetzt beide gesagt, was wir weniger tun wollen. Was ist denn dein Vorsatz, was du mehr tun willst nächstes Jahr?
Analog. Ja.
Mehr analog.
Nein, es ist tatsächlich mehr analog, nennen wir es mehr human sein. Tatsächlich versuchen, mehr auch auf Körper zu hören, Gesundheit zu hören. Das ist, glaube ich, so das Pseudomäßige, was sich irgendwie jedes Jahr zum Vornimmt, mehr, keine Ahnung, Bewegung, Sport, alles, was nicht Bildschirmaktivität ist. Aber ich nehme es mir mal wieder vor.
Sehr schön. Was ich mir für 2025 wird mein Jahr des Kollektivs. Das habe ich schon entschieden. Also ich will noch viel mehr zusammen mit anderen vernetzen, gemeinsam mehr denken, mehr kollektiver denken, mich auch mehr engagieren wieder. Und weil es einfach mir gut tut, auch schon immer, zusammen ist man stark, sich zu engagieren macht glücklich, viel mehr als irgendwas selber zu kriegen. Das ist auch gut für die Seele, das tut gut. Und ich glaube, dass mit allem, was kommt, auch in der Zukunft, glaube ich fest, dass wir das Kollektiv brauchen. Und deshalb wird das so mein Motto auch fürs nächste Jahr, zusammen. Ja.
Dann freue ich mich, dass ich zumindest das halbe Wellnix-Kollektiv mit dir teilen kann, auch im nächsten Jahr.
Das teilen wir. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich wünsche allen Hörern eine wunderschöne restliche Vorweihnachtszeit, ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dir sowieso, lieber Nermin. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr zur zweiten Staffel wiederhören.
Schön, auch dir auch alles Gute. Vielen Dank für das sehr kurzweilige Podcast-Jahr. Also, wie gesagt, ich fand es immer wieder spannend, schön Teil dieses Kollektivs zu sein, wie gesagt. Und pass auf dich auf, komm gesund ins neue Jahr. Das wünsche ich auch allen anderen Hörern. Und wir sehen, was 2025 bringt.
In diesem Sinne, ein letztes Mal dieses Jahr. Tschüss.
Ciao.